Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen.
Ja, auch heute wieder ein herrlicher Frühsommermorgen. Wir zeichnen heute ja morgens auf. Das ist ja, wenn du rauskommst so und es ist fast schon Juni und dieser kalte Regen fällt dir auf den Kopf, dann denkst du, mein Gott, was für ein herrliches Frühjahr bisher, muss man sagen.
Ich war gestern, also heute ist Mittwoch. Ich muss ganz kurz dieses Armband, weil sonst
klappert es wieder die ganze Zeit. Hm?
Entschuldigung. Ja. Heute ist Mittwoch. Gestern war ich wirklich irritiert. Mhm. Es hat gestern nicht geregnet.
Ja, das ist im Badischen, man sagt ja immer hier, das ist die deutsche Toskana hier, wo unser putziges Funkhaus steht. Ich wusste nicht, dass es in der Toskana derartig schüttet. Ja. Ich werde da auf jeden Fall im Alter nicht hinziehen, wenn
die
es dort so ist.
Die deutsche Toskana säuft ab.
Ja, genau. Wir denken gerade bei uns im Garten über Reisanbau nach, weil die Feuchtigkeit und die überschwemmten Wiesen wären ideal. Die Temperatur noch nicht ganz, aber ansonsten müsste das funktionieren. Außerdem auf der Terrasse, wenn dann mal 2 Stunden Sonne sind, ist ja im Moment so, dass überall diese riesigen Pfützen, auch die Äcker sind ja überschwemmt und so, dann kommen diese Stechmücken, die so groß sind wie, wir kennen alle diese Kampfhubschrauber aus den Vietnamfilmen. Ja. So ungefähr muss man sich die Stechmücken bei uns im Garten vorstellen.
Ja, kommt Musik von Wagner dazu?
Ja, genau, der Walkürenritt von Wagner dazu und schon hast du eine pyramidengroßen Pickel auf der Haut irgendwie, weil diese Viecher stechen wie die Hölle.
Ja. Fazit, uns kommt trotz dieser Frühsommer an.
Ja, von wegen hier, die Natur braucht den Regen, jetzt reicht's aber auch mal. Wobei natürlich irgendwelche Grundwasser-Heinis bestimmt wieder um die Ecke kommen und sagen, in 12.000 Meter Tiefe ist es aber immer noch trocken.
So, da habe ich jetzt Widersprüchliches gehört.
Ja, natürlich.
Also du hast nämlich gehört, dass das Grundwasser okay ist. Ne?
Ja, also das gilt zumindest für SWR Dreiland, habe ich gehört, dass sich da die Grundwasserspiegel erholt hätten. Ja.
So, ich habe jetzt gelesen, in Berlin zum Beispiel, Spree immer weniger Wasser, wegen Tesla auch, weil da dieses Werk gebaut wurde.
Der Musk ist doch wieder schuld.
Der Musk und der Wasserbedarf steigt natürlich in so einer Millionenstadt und die haben ein massives Grundwasserproblem. Und wenn sie es nicht haben, kriegen sie es.
So, nur ist Berlin weit weg, von hier aus ungefähr 600 Kilometer. Da sage ich doch mal ein freundliches Scheiß drauf.
Ja.
Ich möchte es hier gerne ein bisschen trocken haben. Außerdem hat Berlin noch ganz andere Sorgen, ehrlich gesagt.
Der Berliner soll ruhig.
Und wenn die schon mein Geld kriegen, diese Pleitestadt, dann können sie wahrscheinlich, kriegen sie auch irgendwann mein Wasser. Nehme ich mal an. Der Berliner wird schon dafür sorgen, dass er sich selber um nichts kümmern muss und dann von den anderen alles kriegt. Merkst du hier?
Liebe Berlinerinnen und Berliner, also, die ihr diesen Podcast hört. Das, was der Michael gerade gesagt hat, das meint er nicht so.
Das ist ja Satire
das
hier.
Das ist Satire.
Das ist ja alles Satire hier.
Aber es stimmt.
Genau so. Ansonsten hat der Tag ohnehin für mich nicht so gut begonnen. Also ich habe brav mein Frühstück abgeräumt, wie man das ja so macht dann irgendwie zu Hause und stelle meine Kaffeetasse, da war noch so ein Rest, so Milchschaum drin, stelle ich in die Spülmaschine und dann will ich noch den Teller dazu stellen und dann denke ich, boah, die ist ja total voll, die Maschine. Und dann ist das passiert, was einem nie passieren sollte. Und das kennen vermutlich auch alle Podcast-Hörer und Hörerinnen. Die Spülmaschine war eigentlich fertig. Also da drin stand eigentlich sauberes Geschirr.
Und du hast
mit einer einzigen Kaffeetasse, die ich umgekehrt da reingestellt habe, alles wieder versaut, alles kontaminiert. Du weißt, was ich meine. Ja. Genau, ja.
Ein Begriff ein.
Ja.
Dämlich.
Ja, das ist saudämlich sogar. Weil das ist mir schon ein paar Mal passiert. Ja. Und das ist einfach, du ärgerst dich dann blau. Da drin ist eigentlich alles sauber und dann ist dieses ganze Geschlabber über dem sauberen Geschirr, nur weil ich Depp nicht drauf geachtet habe, dass man die eigentlich erst hätte ausräumen.
Das kann mir nicht passieren.
Ja. Es ist aber auch ein Partnerschaftsproblem. Das Schlimmste ist nämlich, wenn die Maschine nur halb ausgeräumt ist. Ja. Weißt du, dann sieht es ja auch so aus, als wäre sie eben auch nur halb voll.
Aber wer räumt denn die Maschine nur halb aus?
Ja, das passiert manchmal, wenn man wenig Zeit hat, dann fängt man an, die schon auszuräumen. Also ich natürlich nicht, aber ich lebe ja mit jemandem zusammen. Ja. So, und dann ist die Hälfte der Teller und Tassen vielleicht schon draußen und so und die andere Hälfte ist aber noch drin.
Ganz klarer Partnerfehler.
Ganz klar.
Ganz klar.
Also das ist eine Falle, das ist ganz mies und hat auch schon zu vielen Scheidungen geführt, habe ich gehört.
Mir kann das nicht passieren, denn ich räume die Spülmaschine ja nicht ein.
Achso, und auch nicht aus.
Und auch nicht aus.
Ja, gut. Das ist auch eine Form der Partnerschaft, die sich aber, glaube ich, ein bisschen überholt hat.
Ja, gut. Das mag überholt klingen.
Ja, ja.
Aber wir
das Geschirr
haben
ist sauber.
Immer, genau, wir haben immer sauberes Geschirr. Ja.
Früher war nicht alles schlecht.
Nein.
Da merkt man es wieder. Ja. Also, das ist eine ärgerliche Sache, wie du merkst.
Ja, so hat
das. Das ist auch ein bisschen so wie, du kennst wir waren ja auch zusammen schon segeln. Und dann gibt es am Segelboot den sogenannten Niedergang. Also, das ist dieses Treppchen hinten aus dem Cockpit, wo man dann dann runter unter Deck geht, in die Messe, wie das da heißt. Und da ist so eine Klappe, so eine Zuziehklappe oben, diese Richtig. Niedergangsklappe.
Ich kenne diese Klappen.
Genau, um bei Regen halt, ist so eine Schiebeklappe, um diese Treppe abzudichten, damit es nicht reinregnet, wenn es schüttet beim Segelboot. So, und dieser Niedergang, der hat nur zwei Stellungen, sagt unser Skipper immer. Auf
und
oder
zu.
Genau, und nichts dazwischen. Also wenn man diese Klappe nur halb aufschiebt, dann rennt man nämlich dagegen und stößt sich das Hirn an. Das ist wie mit der Spülmaschine. Halb ausgeräumt geht nicht. Also entweder auf oder zu. Entweder leer oder voll.
Ja. So ist das. Ich habe mir den Schädel schon oft an diesem Drecksding angehauen, weil irgend so ein Idiot das Prinzip auf oder zu nicht eingehalten hat.
Und komischerweise ist das offensichtlich mit dem menschlichen Auge, so diese Region so knapp über der Stirn, die erfasst man irgendwie nicht. Also man rennt sich da ja doch hin und wieder mal irgendwie das Hirn an.
Ne? So begann also dein Tag heute.
Ja.
Meiner begann damit, dass ich auf dem Balkon stand, um zu gucken, ob es regnet. Und
es hat geregnet.
Und dann dachte ich, ich sehe nicht richtig, weil dann kam eine Drohne angeflogen. Ja,
okay.
Und hielt
was
vor meinem...
Was Militärisches? Wurdest du beschossen?
Irgend so eine Drohne. Und hielt vor meinem Balkon.
Also
die sind ja nicht mehr so laut.
Ja, immer noch, finde ich.
Guckte, eigentlich. Ich weiß nicht, ob die Fotos gemacht, keine Ahnung, und flog dann wieder weg.
Warst du nackig?
Nein.
Du warst nicht
Ich war nicht nackig. So, und dann habe ich mir gedacht, was macht man da? Ich weiß ja nicht, wer das war. Wer fliegt denn zwischen Privathäusern rum und...
Ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht. Ja gut, es gibt natürlich schon Menschen, die da Spaß dran haben. Und wenn sie da eine Kamera haben, diese Kameras haben ja inzwischen unglaubliche Auflösung, dass sie selbst kleinste Dinge erkennen. Deshalb habe ich gefragt, ob du nackt warst.
Nein.
Nee, aber auf jeden Fall... Ist das ja, glaube ich, die Neugier des Menschen und es ist ja auch anscheinend anonym. Also wenn du jetzt nicht siehst, wer das Ding fliegt, dann haben die Leute natürlich Spaß daran, anderen ins Zimmer zu gucken, was natürlich nicht geht.
Jetzt habe ich drüber nachgedacht, was gibt es für eine Lösung und habe die Rambone 2.0 Black gefunden.
Aha.
Das ist eine Präzisionszwille.
Zum Abschuss feindlicher Drohnen.
Genau.
Ja.
Ist eine Profischleuder und wird mit 8 mm Stahlkugeln im Set geliefert.
Aha, sehr gut.
So. Ja. Und da kannst du, ich glaube, so eine 8 mm Stahlkugel, da sieht so eine Drohne nicht mehr gut aus.
Das Problem ist nur, wenn du nicht triffst und genau in der Schusslinie ist der andere Balkon vom Nachbarn gegenüber und der hat nun mal nur zwei Augen und wenn du eins davon triffst mit deiner Präzisionsstahlkugel, ist auch nicht so gut.
In diesen Zeiten ist mit Kollateralschäden zu rechnen.
Also unser Nachbarsjunge, der forscht an Drohnen, also wirklich auch ernsthaft und entwickelt die mit so einem Startup. Und das Tückische ist, den siehst du gar nicht mehr. Also der ist irgendwo, weil der fliegt das Ding komplett mit einer VR-Brille.
Oh, Wahnsinn.
Und du könntest nicht mal mehr ausmachen, wo der überhaupt ist. Das
Wahnsinn.
Ist derartig Hightech. Und aber Nerven tut's auch.
Ja, und jetzt,
die ist gar nicht so leise.
Ich bin ja bei sowas, dann gucke ich, wie viele Drohnen gibt es denn in Deutschland? Es gibt auch schon einen Verband unbemannter Luftfahrt.
Ja, klar.
Also da sind die organisiert.
Ja.
Und die sagen, bis 2030 haben wir eine 3/4 Million privat genutzter Drohnen in Deutschland. Der Markt ist ein Wachstumsmarkt, das ist ganz super.
Nun sind wir ja ein Land, das von Vorschriften lebt und Vorschriften liebt. Da wird es doch bestimmt noch ständig 368 neue Gesetzesinitiativen geben, wie der Drohnenflug geregelt wird.
Das muss es auch geben. Und dann habe ich noch gelesen, am Everest setzen sie jetzt auch Drohnen ein.
Aha, und die Leute da hochzubringen.
Nein.
Da muss
man
nicht mehr klettern. Das klingt praktisch.
Nein, zum Beispiel Müll zu entsorgen. Es gibt Transportdrohnen, die bis zu 20 Kilo schleppen können. Und dann hat eine
Was mich echt wundert, also es wird schon stimmen, wenn du es gelesen hast, weil normalerweise, ich weiß ja, so Heli-Rettung oder so am Everest war halt nie möglich, weil ein normaler Hubschrauber halt in dieser Höhe, die Luft ist
geht
zu
nicht,
dünn,
ist
das
zu
schafft
dünn.
Er nicht mehr. Ich glaube, so die nepalesischen Piloten schaffen bis 7000 Meter oder so,
und dann ist
aber auch Schluss irgendwie.
Ja, aber es hat schon im Jahr 2020 hat ein chinesisches Team eine handelsübliche Kameradrohne vom Gipfel des Everest starten lassen.
Mhm.
Diese Drohne hat einen Rundumflug gemacht, 360 Grad aufgenommen und ist dann sicher ins Tal.
Das heißt, auch als Bergsteiger musst du neben der Trinkflasche und dem Schlafsack eine Präzisionszwille dabei haben, weil diese verdammten Scheißdrohnen selbst in 8000 Meter Höhe...
Ich stell mir das so vor, du kommst auf den Gipfel an und willst jetzt in stiller Meditation deine Leistung genießen und dann kommt so ein Drecksdrohnenteil da angeflogen.
Ja, na gut, aber da oben ist eh einiges im Argen, da würden mich jetzt auch nicht Drohnen wundern. Das das ist ja auch, da würde mich auch eine Telefonzelle nicht wundern.
Nein, das
oder
stimmt.
Irgendwas oder, ja. Oder ein McDonald's. Also das wäre alles noch möglich und da ist noch Luft nach oben auf dem Everest.
Wir haben ja. Gestern in der Sendung, glaube ich, wollten wir jemanden zurückrufen. Ja, der genau. Uns eine Mail geschickt hatte.
Genau, eine ganz nette Geschichte. Ja. Und da haben wir gedacht, komm, den Hörer, den rufen wir schnell an. Das soll der uns schnell live erzählen.
Und dann hatten wir seine Sekretärin, sagt man ja nicht mal, Assistentin.
Assistentin.
Seine Assistentin am Telefon.
Ja.
Eine Profi-Assistentin, meiner Meinung nach.
Das war ein Profi. So eine Firewall-Assistentin war das. Also eine menschliche Firewall, die grundsätzlich nur eingestellt wurde, um Anrufer zu demoralisieren und sie in sofortige Resignation zu treiben, dass sie überhaupt nicht weiterkommen.
Eine sogenannte Bürozwille. Ja.
Eine Präzisionsbürozwille hatten wir also am Telefon. Und wir haben gesagt, ja, hallo, ist das hier das Handy vom Linus, nenne ich ihn jetzt mal oder so. Und das, nein, der Herr Sohnso ist in einer Besprechung.
Ja.
Ja. Ach so, ja, aber es ist doch sein Handy. Ja, das Handy habe ich. Ja, und dann,
ich soll den Namen notieren.
Ja, genau. Ja. Wibinski und Zeus hier von SWR3, der hat uns was Nettes geschrieben und da wollten wir kurz mit ihm drüber reden. Kann ich die Namen nochmal bitte notieren? Ich meine, bei uns lief die Musik, die läuft ja immer nur 2 Minuten. Ich gucke schon bang auf das Ende dieser
Songs. Und die
Songs.
Stoisch.
Absolut, ja, also, ja klar. Ja,
Wahnsinn.
Ja. Ja, was kann ich denn vermerken? Worum geht es denn?
Ja. Wir wollen mit ihm sprechen. Wir haben so einen kleinen Dialog.
Ja, das ist im Prinzip, ja, das nimmt ja absolut überhand und das passt ja auch nicht zu jeder Situation.
Ne? Also gut, ja. du bist vielleicht die Präzisionszwille.
Ich bin die Abwehrzwille. Okay.
Okay.
Ja.
Ich will Herrn So-und-so sprechen.
Herr So-und-so ist in einer Besprechung. Ich habe den Auftrag, den Namen zu notieren. Wie ist denn Ihr Name?
Ich habe die Tochter von Herrn So-und-so entführt.
Entführung, das habe ich notiert. Wenn Sie mir jetzt bitte Ihren Namen sagen.
Holen Sie ihn ans Telefon sofort. Ich will Lösegeld, viel Lösegeld.
Lösegeld notiert. Aber wie gesagt, Herr So-und-so ist in einer Besprechung.
Wenn er nicht zahlt, passiert ein Unglück.
Ein Unglück ist notiert. Kann er Sie zurückrufen? Wie war nochmal Ihr Name?
Ja, und so das ungefähr war die.
Das absolut, die hörte eigentlich gar nicht zu, sondern war wie so ein Roboter.
Okay, unglaublich.
Das war schon Wahnsinn. Ja. Denn eigentlich ist es so, ja klar, röchel doch hier. Du kannst dir hier voll deinen Tuberkel mit 120 Sachen ins Mikrofon schreiben. Ja. Dann könntest du vielleicht zur Seite husten irgendwie. Ja, viel besser. Ja, genau. Dankeschön.
Bitte.
Okay. Ich habe jetzt so gelesen schon über die Olympischen Spiele in Paris. Sind ja jetzt eigentlich nur noch Tage, die man runterzählen kann. Ist auch noch sehr, sehr schön. Und da geht's
Darf ich kurz einhaken? Ja. Weil du sagst ja immer, ich bin viel unterwegs. Ich habe gehört, du bist demnächst in Paris.
Ja, ich bin demnächst in Paris. Ja, mal für 2 Nächte bin ich in Paris.
Aha.
Ja, es ist das Hochzeitsgeschenk für einen Freund aus Köln, der schon letztes Jahr geheiratet hat. Jetzt ein Jahr später.
Der feine Herr ist in Paris.
Mal. Ja, ja.
Da bin ich gerade in Turin übrigens.
So, na toll. Nein, das ist eigentlich völliger Blödsinn, weil meine Frau hat noch Sendung an dem Freitag und dann muss man da abends spät hin. Aber du kennst doch was versprochen.
Das ist ein Geschenk,
Es ist ein Geschenk,
logisch.
Das muss sein. Ehrlich gesagt würde ich es eigentlich normalerweise unter den Umständen nicht machen, weil das alles sehr eng ist, aber ich freue mich natürlich drauf, die Menschen zu sehen und das wird sicher trotzdem
ganz nett. Jetzt zu deiner Geschichte.
So, jetzt zu der Geschichte. Also Paris, Olympische Spiele und da gibt es jetzt jede Menge Vorabgeschichten und die Sportler und Sportlerinnen, die wohnen ja da im Olympischen Dorf und so. Und wo sind die Reiter untergebracht? Da musste ich echt lachen.
Die Reiter?
Hm? Die Schlagzeile war wirklich...
Also die Reiter, das ist ja elitäres Volk, sage ich mal.
Ja, die Reiter sind ja, also die mit unser einem würden die gar nicht reden.
Nein.
Weil die sitzen da von oben runter, vom Pferd runter reden die.
Im Ritz.
Im Ritz sind die Reiter, ja. Die Reiter schlafen bei Lidl.
Stopp.
Ja, weil die Reitwettbewerbe, die sind irgendwo JWD da ganz irgendwie außerhalb der Stadt, logischerweise. Die machen jetzt nicht Springreiten auf den Champs-Élysées oder so. Und da haben sie gesagt, ja, Olympisches Dorf, nee, das ist viel zu weit. Selbst mit dem Pferd, also kannst du ja nicht immer hin und her reiten. Und diese Gäule wollen das ja wahrscheinlich auch gar nicht und so. Und jetzt sind sie, es ist allerdings die Zentrale von Lidl in Frankreich. Da sind sie jetzt untergebracht. Da wohnen die in, irgendwie, haben sie, glaube ich, die Büros.
Im Lager
Büros.
Oder was?
Ja, genau.
In der Kühlung.
Genau, zwischen den Dosen mit Pferdegulasch. Nein, natürlich nicht, nein, gibt's bei Lidl gar nicht. War eine Lüge.
Ja, war eine Lüge, aber eine Lüge. Pferdefleisch ist lecker.
Ist es, ja, aber da hatten wir es ja schon mal von.
Ja, eben.
Es gibt zum Beispiel in Köln, das kann ich ruhig sagen, weil das ist jetzt keine Werbung, weil es das letzte Brauhaus ist, Max Stark heißt das, und da gibt es noch den original rheinischen Sauerbraten vom Pferd. Also wer das mal probieren möchte, ich meine, ein Pferd ist ein tolles Tier, müssen wir gar nicht drüber reden, aber ein Schwein ist auch ein tolles Tier und eine Kuh auch. Also ja. Insofern, und da gibt es das noch. Und diese Reiter sind also da drauf. Aber im Grunde ist es ja praktisch.
Ja.
Ich meine, ist doch gut.
Klar,
wir haben gesagt, will man nicht hin und her fahren. Andererseits, so als Sportler ist nicht gerade so olympisches Dorf das, was man erleben will, wenn da so Menschen aus aller Welt
sind. Das ist doch, da ist der Spirit. Und da sind auch die Jungs oder die Mädels,
ja,
die
man... Ja, genau, da passiert es ja auch.
Mit denen man, mit denen man reden will über Sport.
Ja, natürlich.
Und auch andere Sachen.
Ja, natürlich.
Also man kann auch über andere Sachen reden, das meine ich.
Könnte man.
Ja. So. Ich habe eine Geschichte aus meinem sehr privaten Bereich. Mein Sohn hatte hier noch so ein paar Umzugskisten, 10 Stück.
Okay.
Der lebt ja in Barcelona.
Ja.
Und ist jetzt hier gewesen. Und dann habe ich geguckt, wo können wir dieses Zeug unterstellen. Mhm. Und habe bei einem Freund in einem Dorf hier in der Nähe einen Platz gefunden. Der hat da so eine Halle.
Und da regnet es rein.
Nein. So, dann kommen wir da hin und laden die Dinge ab. Und da stehen Wohnmobile, sind da untergestellt, das vermietet er. Und dann stehen da so 20 solche eingepackte Riesendinger, 1,70 Meter hoch. Und dann sage ich, was ist das?
Riesendinger? Also
so eingepackt, rechteckig.
Ja, okay.
Und dann sage ich, was ist denn das? Dann sagt er, das sind Terrakotta-Soldaten.
Ja, genau. Also hier stehen in einem badischen Dorf, in der Rheinebene, stehen 20 Terrakotta-Soldaten. Ja. Wie groß sind die so? 1,70?
Die sind 1,70 groß und 150 Kilo schwer jeder.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, also er ist beruflich öfter in China.
Aha.
Und er war vor ein paar Jahren da.
Ja.
Das sind natürlich nicht die Original-Terrakotta-Soldaten, die sie ausgegraben
haben. Nee, die darf man, glaube ich, auch gar nicht ausführen, weil die sind ja Kulturgut.
Ja, das,
dann. Und in China, ehrlich gesagt, das ist nicht so gut, wenn man dagegen das Gesetz verstößt, weil dann braucht man nur einen Hinflug.
Das sind so nachgemachte. Und ich habe geguckt, Preis so um die 800 Euro einer.
Okay.
Ja, okay. So, und dann sagt er, ich war in China und habe so ein Ding gesehen und das hat mir gefallen vor ein paar Jahren.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, so eins will ich.
Mhm.
Und dann habe ich geguckt und habe das gekauft und dann habe ich gesehen, die Fracht für einen Terrakotta-Soldaten ist genauso teuer wie die Fracht für 30.
Ja, aber dann hat er 30 gekauft?
Genau. Dann hat er gesagt, dann kaufe ich 30.
Das ist doch völlig schwachsinnig.
Natürlich ist das schwachsinnig.
Und jetzt stehen hier irgendwo in Unzhorst oder in Gammelshorst in der Rheinebene stehen jetzt chinesische Terrakotta-Soldaten.
Ja, und er sagt,
macht er denn damit?
Naja, er dachte, er kann sie verkaufen, aber sie verkaufen sich nicht so gut.
Die gehen gar nicht so
gut.
Die wenigsten Leute nehmen, wenn sie zu Lidl gehen, also wo die Reiter unterm Regal schlafen, da nehmen die ja nicht auch noch einen Terrakotta-Soldaten mit.
Dann hat er mich gefragt, ob ich einen möchte.
Ja, klar.
Logi, ich stell mal einen auf den Balkon.
Vor allen Dingen 800 Ocken, ich meine, das ist ja auch eine ganze Menge Geld, was der da ausgegeben hat. Aber er hat wahrscheinlich gedacht, oh, da machen wir Geschäft.
Das ist wie so Loriot-Film.
Ja, genau.
Was kauft der? Irgendwelche Dosen, ne?
Ich bin Herr Lose. Guten Tag, mein Name ist Lose. Ich kaufe hier einen.
Und da kauft er auch Paletten.
Ja, weil es günstiger ist.
Das ist das ist dasselbe Prinzip. Und ich habe gesagt, das ist eine Story. Geil.
Gut, und du hast dich auch nicht überreden lassen.
Nein, ich bin leicht zu überreden bei solchen Sachen, aber er hat es nicht geschafft.
Ich bin ja eigentlich sehr kunstaffin, aber das ist so, das würde mich jetzt auch nicht interessieren. So ein nachgemachter Terrakotta-Krieger, ich weiß nicht.
Also, aber einen echten kriegst du ja nicht.
Nee, einen echten kriegst du nicht.
Das ist ja wie Picasso kriegst du ja auch keinen. Ja, kriegst du, aber kannst nicht bezahlen.
Ja, kann man nicht bezahlen.
Ja,
dann eben keinen Picasso.
Ja.
Es gibt ja auch Künstler, die man bezahlen kann, die sind dann halt nicht so berühmt, aber vielleicht gefallen einem die Sachen ja trotzdem.
Ja.
Man muss ja nicht immer in solchen Nobeldings da.
Nee, ja, also wenn jemand einen Terrakotta-Soldaten braucht.
Ja, der kann sich unbedingt an morgensonne@swr3.de wenden. Die wiegen pro Stück
150 Kilo.
150
Kilo. Nur für Selbstabholer.
Nur für Selbstabholer. Oder man kann sie sich auch schicken lassen, aber da muss man immer gleich 20 nehmen, weil die Fracht ist dann... Also denkt mal drüber nach und dann könnt ihr die haben.
Ne? Herrlich.
Ja,
herrlich.
Muss ich auch sagen.
So.
Ansonsten hab ich gestaunt über eine Umfrage, also über mehrere. Die Welt ist ja voller Umfragen, haben wir ja schon gesagt. Es gibt also viel zu viele Umfragen. Und da sagen die Menschen, dass sie Sport treiben.
Ja,
also
okay.
Grundsätzlich repräsentative Umfrage. Und zwar behaupten sie, Männer behaupten, dass sie täglich im Schnitt, deutsche repräsentative Umfrage, 34 Minuten Sport im Durchschnitt
täglich?
Haben. Nie im Leben.
Ach, das ist
die Menschen,
ein solches Lügen.
Aber wirklich.
Lügen.
Und dann frage ich mich auch ehrlich gesagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Presseportal das war, wer das überhaupt veröffentlicht. Weil das liegt doch auf der Hand, dass das erstunken und erlogen ist, oder?
Ja.
Also wir beide treiben ja auch Sport und auch
und
mit einer gewissen Regelmäßigkeit.
Eine Stunde jeden Tag.
genau.
Quatsch.
Nee. Also glaube ich auch nicht.
Nein. Also ich habe vor der Aufnahme hier mit unserem Sounddesigner gesprochen, Oblomov, nennen wir ihn.
Ja.
Das ist sein Deckname. Und der hat gesagt, ja, er macht jeden Tag Sport. Er geht jeden Tag ins Studio.
Die Menschen gibt es ja, das ist ja keine Frage. Und auch unter unseren Hörern und Hörerinnen werden welche sein, die sagen, ja doch, bei mir ist das auf jeden Fall so. Aber wir reden hier über den Bundesdurchschnitt.
Ja.
Und ich kenne mehr Menschen, die wirklich nicht täglich Sport treiben, als die täglich Sport treiben.
Ich gehe jetzt mal, ich bin ab und zu bei einem Stammtisch. Da sind so sagen wir mal 13, 14 Leute, 8, 9 Männer.
Ja.
Ich gehe die jetzt mal durch im Geist. Keiner.
Keiner. Sagen. Kein einziger.
Keiner.
Ja.
Nicht mal 34 Minuten in der Woche.
Also hier im Sender würde ich also auch, also da gibt es vielleicht 2, 3, eben hier Oblomov natürlich.
Ja.
Ich glaube, unsere Wetterfrau ist auch so eine, die jeden Tag irgendwie Sport macht, die Lea. Aber sonst, das sind eher so die Ausnahmen, würde ich sagen.
Ja. Also
lügt doch nicht.
Nein.
Wenn ihr gefragt werdet, sagt doch einfach die Wahrheit.
Ja. So.
So wie wir hier immer die Wahrheit sagen.
Genau.
Ne?
Es gibt auch noch eine Umfrage, hast du gesagt, Jugendliche, Klimawandel irgend so.
Genau. Also die ganz Jungen, 12 bis 16 Jahre oder bis 18 war es, glaube ich, da sagen 20%, sie hätten noch nie vom Klimawandel gehört.
Das ist erstaunlich. Das ist eine erstaunlich hohe Zahl, finde ich.
Das finde ich sehr hoch.
Ja.
Das ist jeder oder jede Fünfte. Und das ist auch so eine Umfrage, die mag man nicht glauben. Und da geht es natürlich wieder los, wenn einem das Ergebnis nicht passt, einer Umfrage.
Ja.
Die Tendenz habe ich schon häufiger auch bei Journalistenkollegen entdeckt. Dann zweifelt man an der Methodik. Also das ist dann ganz klar. Dann sagt man, ja, da ist die Frage so gestellt worden, dass die das, komischerweise, wenn einem das Ergebnis gut reinläuft, dann stellt man die Methodik nicht in Frage.
In
diesem Fall ist es aber so. Ja, und jetzt heißt es, ja, man hätte wahrscheinlich fragen sollen, habt ihr schon mal vom Klimawandel oder von der Klimakrise gehört? Möglicherweise hätten die das eine Wort nicht gekannt. Also so blöd sind die 12 bis
16-Jährigen
auch nicht, ehrlich gesagt. Das ist totaler Quatsch. Also das halte ich schon mal für zweifelhaft. Und dann gab es noch eine andere Kritik daran. Dann hieß es, ja, die haben das nur deshalb gesagt, weil die sind ja schlau und wissen, wenn ich jetzt sage, ja, habe ich schon mal von gehört, dann kriege ich noch 7 oder 8 andere Nachfragen. Dann fragen die mich immer weiter. Nie im Leben denken die so weit. Also hier siehst du, hier sind Leute unterwegs, die wollen nicht wahrhaben, dass es so ist. Ja.
Ich meine, es ist wirklich erstaunlich.
Finde ich auch.
Das ist eine sehr hohe Zahl, aber ja gut.
Ja, also es sind auch wirklich,
so ist.
Ich habe mir auch die Datenbasis angeguckt, es sind wirklich Abertausende und natürlich, wie repräsentativ das dann letztlich ist, das ist ja immer das Problem. Und die Fragestellung ist wirklich durchaus so. Ich mache mir inzwischen die Mühe, wenn ich so eine Umfrage, die Schlagzeile lese, dann ist ja unten oft die Quelle gegeben. Hier Forsa so und so. Und dann rufe ich auf der entsprechenden Seite dieses Meinungsforschungsinstituts, rufe ich auch diese Umfrage auf. Und in der Tat stößt man oft, kann ich nur empfehlen, auf interessante Sachen und denkt, wenn ich die Frage so gestellt bekommen hätte,
hätte ich auch so geantwortet,
obwohl ich nicht unbedingt so denke, genau.
Okay.
Ne? Also das ist schon, die Methodik spielt natürlich immer eine Rolle.
Verdammte Suggestiv.
Ja, und da sind wir natürlich auch wieder bei dem Thema, wer hat es in Auftrag gegeben und wer möchte gerne am Ende welche Schlagzeile
haben. Ja, genau,
haben.
Wer möchte welches Ergebnis haben.
Ja, also es ist vielleicht nicht immer so, ich möchte das nicht jedem unterstellen, aber natürlich kann man auch Ergebnis wie bestellt haben bei so einer Umfrage.
Ja, das wäre jetzt schon übrigens der zweite Podcast, in dem wir nicht über Taylor Swift sprechen würden.
Ja.
Und darum möchte ich jetzt über Taylor Swift reden.
Ja, unbedingt.
Ja,
mir fehlt es auch ein bisschen.
Ja, mir fehlt es
auch. Ich habe diesen Taylor Swift-Entzug.
Die hat in Singapur, hatte sie 6 Auftritte. Und ich komme deshalb drauf, weil ich gelesen habe, dass Städte sich jetzt bewerben.
Aha.
Um Künstler, dass die bei ihnen auftreten.
Ja, Wahnsinn. Und da gibt es ja richtige Kriege.
Ja.
Ich glaube, Australien sogar Malaysia irgendwie schon angegangen wegen Taylor Swift, weil sie gesagt hat, ich habe einen Vertrag mit denen unterschrieben, deshalb trete ich auf dem Kontinent nicht auf. So ein Irrsinn irgendwie.
Jetzt ist es, also Singapur 6 Auftritte, ne?
Ja.
Und der thailändische Premierminister hat gesagt, Singapur habe Swift 3 Millionen $ pro Auftritt bezahlt, nur damit sie in Singapur auftritt.
Unglaublich.
Das hat Singapur die Höhe haben sie dementiert, aber nicht, dass es Zahlungen gegeben hat. Also die werden ja schon was gezahlt
Gut,
haben.
Also das generiert natürlich, so ein Taylor Swift-Konzert generiert natürlich für so ein Land irrsinnige Einnahmen. Ja, das ist ja klar, Tourismus etc.
70% von den 300.000 Konzertbesuchern sind aus dem Ausland eingeflogen. Ne?
Ja.
Das heißt, Flugbuchungen um 186% nach oben, Buchungen von Hotels haben sich verfünffacht. Und sie schätzen, dass die Swifties im Rahmen dieser 6 Konzerte bis zu 370 Millionen Dollar in Singapur lassen. Und das ist dann natürlich schon ein unglaublicher Wirtschaftsfaktor.
Ja, das ist schon klar. Aber trotzdem nervt mich auch, oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob wir es schon genauso thematisiert haben, aber dieses unfassbar gute Image dieser Frau und auf der anderen Seite diese unendliche Gier, die dahinter steckt. Ich weiß nicht, ob sie es persönlich ist oder ihr Management. Da ist meiner Meinung nach jedes Maß überschritten, auch bei Ticketpreisen etc. Ja. Keine Ahnung. Man kann natürlich immer sagen, ja, wenn die Leute es zahlen, aber irgendwo hat man auch, weiß ich nicht, man hat da schon auch eine Verantwortung. Also ich bin kein Freund davon, muss ich sagen.
Ich bin ich auch nicht. Und darum gehe ich auch nicht hin.
Nö, klar.
Nö.
Also, ja, na gut.
Ich außerdem. Ja. Ah, Reinhard May. Ich habe reingehört.
Ja, hast du endlich reingehört.
Ich habe reingehört.
Ja.
Und
gut, du hast es versprochen.
Ja, ich habe es versprochen.
Ja,
und
ich nicht.
Ich habe jetzt nicht alles durchgehört, sondern ich habe reingehört. Und das ist solide Reinhard May-Ware.
Okay.
Also, das ist das, was der macht. Seine Texte sind seine Texte. Er singt ganz gut. Man merkt, dass er älter geworden ist an der Stimme so ein bisschen.
Ja.
Aber das ist okay.
Ja. Also, aber kannst du nachvollziehen? Wir haben das Ganze ja nur thematisiert, weil er Platz 1 der Albumcharts ist. Irgendwie.
Nein.
Bedient er irgendwas bei den Menschen? Was so?
Das weiß ich nicht. Das ist das Phänomen. Reinhard May ist vielleicht die Taylor Swift Deutschlands. Ich weiß nicht. Es kann sein.
So, ich weiß gar nicht, wie die Größe der Hallen ist, wo er auftritt. Ja. Aber ob er in der Mehrzweckhalle in Gütersloh, ob er von denen erstmal 3 Millionen haben will, damit er da auftritt, dann hätte er alles richtig
gemacht. Nein, aber es ist okay, kann man hören.
Ja, okay. Ja, ich hab ein bisschen so geguckt, was ist neu erschienen. Ich wollte ein neues Buch anfangen und so und bin gestoßen auf ein Buch von Nico Semsrott, hier Satiriker und im Europaparlament für die Partei. Und dieser Mensch, der ja ohnehin seine Depression auch zur Comedy-Nummer gemacht hat, der ist, ich sage mal so, dieses Europaparlament hat ihn, ich möchte es gar nicht so im Detail sagen, aber es hat ihn sehr erschüttert in seinem Glauben an die Menschheit, weil er sagt, da denkt jeder nur an sich und den Menschen sind wiederum die Wähler völlig wurscht und das Parlament, selbst die guten Parlamentarier, eigentlich haben sie nichts zu sagen, die dürfen keine Gesetze einbringen, nichts, die Kommission wird irgendwo im Hinterzimmer ausgekungelt, er sagt, es wird sowieso viel zu viel ausgekungelt. Das ist jetzt was ich auch nicht gerne höre, weil ich Europa und die EU nach wie vor für eine großartige Idee halte.
Und es ist ja auch nur einer, der das sagt.
Ja, es ist nur einer. Ja. Und er hat jetzt ein Buch geschrieben, mit dem schönen Titel Brüssel sehen und sterben über seine Jahre im Europaparlament.
Gibt es doch den Film Brügge sehen und sterben.
Ja, genau. Ja. Und er hat das halt als Buchtitel, das ist schon sehr witzig. Und damit man auch weiß, was er für ein Typ ist, möchte ich nur ganz kurz aus dem Vorwort, wo er sich beschreibt. Da steht, geboren wurde ich am 11.03.1986. Mein Geburtsdatum setzt sich aus 2 Komponenten zusammen. Dem Jahr vom Super-GAU von Tschernobyl und dem Tag vom Super-GAU von Fukushima. An meinem 18. Geburtstag passierten die Terroranschläge von Madrid, an meinem 23. war der Amoklauf von Winnenden und an meinem 25. Geburtstag eben der Super-GAU von Fukushima. Ich bin echt gespannt, was mein Leben noch so bringt. Aufgewachsen bin ich am Rande einer großen Stadt. Der Stadtrand kombiniert die Nachteile von Stadt und Land, den Lärm der Stadt und das kulturelle Angebot des Landes. Gewohnt habe ich in einer Doppelhaushälfte. Die Doppelhaushälfte kombiniert die Nachteile von Besitzen und Mieten, die hohen Kosten und die fehlende Privatsphäre. Mein Opa hat immer gesagt, man sollte beruflich unbedingt das machen, was man besonders gut kann. Nach der Schule konnte ich nichts. Ich war eigentlich nur in 3 Dingen wirklich gut. Zweifeln, resignieren und andere Menschen demotivieren. Ich hätte eine Karriere in der SPD anstreben sollen. Aber ich habe mir diesen Umweg gespart und bin direkt Demotivationstrainer geworden. Meine Erfolge halten sich bislang in Grenzen. Bis jetzt habe ich nur eine Sache erreicht. Wenn man auf YouTube Scheitern eingibt, bin ich der erste Treffer.
Geil.
Also sehr lustig. Aber was dann kommt, ist natürlich schon, also er beschreibt das natürlich mit so einer irrsinnigen Ironie, aber dieser Brüsseler Betrieb, hat schon auch seine Tücken. Andererseits muss man sagen, irgendwie müssen wir uns zusammenraufen, wir Europäer. Ich finde mehr denn je. Und es lohnt sich da schon genau hinzuschauen, was und wen man da wählt.
Ein großes Schlusswort.
Ja, so im Prinzip schon. Ne? Ich muss jetzt noch die Spülmaschine ausräumen.
Ja, geht wählen.
Ja, ja, aber unbedingt. Ja. Weil besser als alles besser irgendwie, als wenn dann irgendwo das Ganze in eine Richtung kippt, die man gar nicht will. Und wir meinen auch gar nicht jetzt irgendwas Bestimmtes, sondern grundsätzlich Extremisten haben nichts zu suchen in demokratischen Parlamenten. Und ansonsten wäre das ja schon ein guter Rat. Das stimmt, aber wir haben natürlich auch, wir haben ja noch immer einen anderen Rat. Und zwar,
wascht euch unterm Arm.
Und dann geht wählen.